Guten Abend, meine Damen und Herren und auch alle, die über den Livestream zugeschaltet sind. Herzlich willkommen. Unser Thema: die chinesischen Schriftzeichen und ihre verborgene Botschaft. Wie schon in der Einleitung angekündigt, es geht zunächst mal nicht um chinesisches Essen. Nachher dann schon beim Apéro, aber da müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden. Und alle, die über den Livestream zuschauen, leider sind wir noch nicht so weit, das zu übertragen, aber vielleicht später mit KI können wir wenigstens den Geschmack rüberbringen. Es geht heute Abend auch nicht um einen chinesischen Reisebericht. Das wäre ja auch schön und interessant. Hier die chinesische Mauer und überhaupt die chinesischen Großstädte sind wirklich, wirklich imposant. Aber wie Sie ja wissen aus der Einladung, es geht heute Abend um die chinesische Schrift. Und das ist wirklich eine sensationelle Erfindung. Vor Jahrtausenden, aber wirklich sensationell. Es ist eine Bilderschrift. Also die Zeichen stellen Bilder dar. Und es ist so, ein chinesisches Schriftzeichen stellt ein Wort dar. Also nicht ein Laut, wie wir das gewohnt sind in europäischen Sprachen, dass man die Laute bezeichnet. T, K, L, M, O, A. Ganze Wörter. Und natürlich deswegen gibt es Zehntausende von Schriftzeichen. Das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Aber man muss nicht so sehr erschreckt sein über diese Zehntausenden. Denn die Kenntnis von 2000 Zeichen reichen, um 97% der Texte lesen und verstehen zu können. Und was eben noch dazu kommt: Chinesisch ist ja nicht eine Sprache, sondern es ist eine ganze Gruppe von Sprachen. Man redet von chinesischen Dialekten, aber eigentlich würde ich lieber sprechen von chinesischen Sprachen. Weil der Abstand von einem Dialekt zum anderen, zum Teil näher, aber zum Teil eben viel weiter, und zwar so, dass man sich gar nicht mündlich verständigen kann. Geht nicht. Aber über die Schrift können die Dialekte miteinander kommunizieren. Es ist also so, die gleichen Zeichen werden von jemandem, der jetzt, sagen wir, Hokkien spricht und nicht Mandarin, der liest das auf Hokkien. Und der andere liest das auf Mandarin. Und ganz anders, aber sie verstehen sich. Und es funktioniert. Das ist wirklich grandios. Ich meine, man muss sich vorstellen, wir hätten in Europa ein Schriftsystem und wir könnten einfach mit allen kommunizieren. Ob das jetzt Ungarn sind oder Portugiesen oder Rumänen oder Russen. Funktioniert. Nein, haben wir nicht. Darum sage ich, also es ist wirklich eine fantastische Erfindung. Noch etwas Spezielles, was für uns Europäer speziell ist. Es gibt keine Formen. Ich gehe von gehen. Ich gehe, du gehst, ihr geht, wir gehen und dann Vergangenheitsform, wir gingen, ihr ginget und so weiter. Das gibt es nicht. Also das Verb gehen ist einfach ein Block. Und das gilt für alle Personen, ob ich, du, er. Und ob Einzahl, Mehrzahl, also ich, Einzahl, wir, Mehrzahl. Es gibt auch nicht die Vergangenheitsform, wir gingen, ja, oder wir werden gehen. Aber natürlich kann man das ausdrücken, dass es zukünftig ist, dass es Vergangenheit ist. Aber man hat nicht diese Formen, wie wir sie haben, wo man das Verb ändert. Die Wörter sind Blöcke. Und auch bei den Nomen, da gibt es nicht männlich, weiblich, sächlich. Es gibt auch nicht Einzahl, Mehrzahl, es ist einfach ein Block. Aber natürlich kann man alles klar machen. Man kann in jeder Sprache alles sagen, was man will. Das ist fantastisch. Und wenn wirklich etwas nicht ausgedrückt werden kann, dann kann man auch neue Wörter einführen. Die Sprachen sind offene Systeme, überall. Also man kann alles ausdrücken. Das ist grandios. Also, heute Abend geht es um chinesische Sprachen, aber es geht auch um Chinesen. Es geht um China. Und was wäre China ohne Chinesen? Nun, weltweit gibt es fast 1,5 Milliarden Chinesen. Der größte Teil in China, aber natürlich dann auch Taiwan und Singapur und Malaysia. Großen Anteilen von Chinesen, das sind die Businessmen, die ganz erfolgreichen. Und natürlich dann weltweit zerstreut. Kanada, USA, Schweiz und so weiter. Also etwa 1,5 Milliarden, das sind 1.500 Millionen Menschen. Grandios. Also grandios. Ich habe gerade vor kurzem, war ich von Chinesen eingeladen in Malaysia für Vorträge und dann habe ich ihnen etwas gesagt, das haben sie gerne gehört. Ich habe gesagt, Gott muss Chinesen sehr lieben, sonst hätte er nicht so viele gemacht. Ja, ich meine, jeder fünfte Mensch auf diesem Planet ist ein Chinese. Aber ich habe mich sorgfältig ausgedrückt, ich habe mir das schon vorher noch überlegt. Ich habe gesagt, Gott muss Chinesen sehr lieben, aber damit habe ich nicht gesagt, dass er sie mehr liebt als die anderen. Aber ich meine, er hat so viele von ihnen gemacht. Und übrigens heute geht man davon aus, in China gibt es 80 bis 120 Millionen Christen und einen Chinesen. Weil die Untergrundkirche, die vom kommunistischen Staat eben beargwöhnt bis verfolgt wird, die kann man nicht ganz genau sagen, wie viel das ausmachen, aber es ist diese Größenordnung. Und das heißt also, prozentual sind das viel mehr Christen als zum Beispiel in der Schweiz. Ich meine jetzt überzeugte Christen, nicht solche mit einem Taufschein und die von Gott und Bibel im Alltag überhaupt nichts an Interesse zeigen. Nein, überzeugte Christen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das ist gewaltig. Und wir werden dann noch darauf zurückkommen, warum hat sich das Christentum dermaßen in China ausgebreitet. Denn, ich muss ja sagen, für China ist doch das mit der Bibel schon etwas ganz Fremdes. Ja? Und viele denken, ja, die Bibel, das kommt aus Europa. Und man braucht nicht unbedingt die europäische Kultur, die Kultur des Westens in China. Aber das ist ja gar nicht aus Europa, nicht wahr? Die Bibel kommt aus Asien. Ja, praktisch alle Bibelschreiber waren Juden. Also Israeliten, Israeli. Und Israel ist ein asiatisches Land. Ja, einfach nicht ostasiatisch, sondern westasiatisch. Und von daher kommt die Bibel. Und sie ist nach Europa gekommen als etwas Fremdes für Europa. Ja, aber wir werden sehen, und eben doch nicht so fremd und für China eben auch nicht so fremd. Aber davon mehr später. Es muss ja ein bisschen spannend bleiben. Ja? Ich möchte nicht, dass jemand einschläft zwischendurch. Also noch etwas zum Thema Sprachen ganz allgemein. Solche, die mein Buch gelesen haben über die Entstehung der Sprachen, die wissen, dass es gibt weltweit über 4000 verschiedene Sprachen. Ohne die Dialekte zu zählen. Sprachen. Gewisse Sprachen zeigen untereinander eindeutige Verwandtschaftsmerkmale, zum Beispiel Schweizerdeutsch mit Englisch. Wirklich. Einfach ein bisschen weit weg. Man sagt auf Englisch I go. Und auf Schweizerdeutsch, je nachdem, nach Dialekt, I go. Ja. I ga. Ja. Also die Sprachen sind wirklich verwandt, sprachwissenschaftlich gesehen. Und die gehören darum zu einem gemeinsamen Sprachstamm, nämlich zu den indogermanischen Sprachen. Dazu gehört auch Französisch und Portugiesisch und auch Russisch. Ja, aber es gibt weltweit einige Dutzend Sprachstämme. Eben zum Beispiel Indoeuropäisch mit Schweizerdeutsch und Englisch. Dann Paläoasiatisch, Hamitosemitisch mit Hebräisch, Arabisch und auch Altägyptisch, gehört in die gleiche Gruppe hinein, und auch Babylonisch, die alte Sprache, die schon vor rund 2000 Jahren ausgestorben ist. Dann Niger-Kordofanisch in Schwarzafrika und so weiter und so fort. Und nun Chinesisch, also die chinesischen Sprachen, ich sage jetzt extra nicht Dialekte, die gehören zu den sino-tibetischen Sprachen oder sino-tibetanischen Sprachen. Sie sehen hier eine Karte mit den wichtigsten Sprachstämmen und ihrer Verbreitung weltweit. Sie sehen, wie Indogermanisch weit verbreitet ist, grün, hellgrün. Dann sehen Sie die hamitosemitischen Sprachen, gelb, und dann eben sino-tibetanisch rot. Ja, ein ganz großer Sprachstamm. Nun, ich möchte nicht nur über die chinesische Sprache sprechen, sondern auch über Chinesen. Und darum ein Wort zur DNA von Chinesen. Ich weiß noch, als kleines Kind, da war mir das alles so weit weg. Ja, weil es gab ja kaum Chinesen. Und wenn dann eine Begegnung mit Chinesen kam, das war dann eben noch in früheren Jahrzehnten hier etwas Besonderes. Genauso auch mit Schwarzafrikanern. Eine Sensation. Ja, das hat sich alles geändert durch die Globalisierung natürlich und die weltweiten Völkerwanderungen. Aber ich möchte doch sagen, das Erbgut, die DNA, die wir in unseren Zellen haben, unterscheidet sich hier in Europa durchschnittlich von einem durchschnittlichen Chinesen in China 0,2%. Also praktisch nichts. Praktisch identisch. Das ist ganz wichtig, es gibt keine Rassen. Diese Idee von Rassen, Menschenrassen früher, das ist völlig Schnee von gestern. Das können Sie vergessen. Wir sind eine Familie. Schön. Wenn man sich so sieht, ist ganz anders. Ich mag mich erinnern, einmal war ich in Bolivien und da waren Bolivianer mit deutscher Herkunft und dann von den Bergen kamen die Indianer und wir waren so zusammen, eine Familie. Und alle haben sich da für die Bibel und biblische Themen interessiert. Und wir sind eine Familie. Und schauen Sie, hier ein ganz typisches asiatisches Mandelauge. Ja, Schlitzauge. Hier ein typisches europäisches Auge mit Augenlidfalten. Aber was ist der Unterschied? Genetisch gesehen ist das absolut minimal. Es ist einfach so, in der Augenlidfalte befindet sich beim asiatischen Auge etwas mehr Fett als beim europäischen Auge. Das ist der Unterschied. Und das programmiert in der DNA ist wirklich ist minimal, das mit ein bisschen Fett. Und sonst kann man das Fett ja auch irgendwo anders haben. Ja, also ist nichts Besonderes. Ich will einfach sagen, ein extrem kleiner Unterschied. Und dann noch etwas. Also, als ich konfrontiert wurde zum ersten Mal vor Jahren mit dieser wissenschaftlichen Arbeit, die in Nature Genetics veröffentlicht wurde, 1997 von Thomas Parsons und et al. Und anderen Wissenschaftlern. Die haben das also in Nature Genetics, und das ist ja eine ganz führende Wissenschaftsveröffentlichung, haben die veröffentlicht, a high observed substitution rate in the human mitochondrial DNA control region. Was so unverdächtig tönt, ist dieses. Sie sehen hier eine Mitochondrie. Mitochondrien, das sind diese kleinen Energiemaschinen, die wir in allen unseren Zellen des Körpers haben. Und dort gibt es ein ganz kurzes Stück DNA. Und das wird nur von der Mutter weitergegeben an ihre Töchter und an ihre Söhne. Aber die Söhne können es dann nicht weitergeben. Und, sondern nur die Töchter dann wieder ihren Töchtern und Söhnen. Und damit kann man idealerweise die Mutterlinie aller Menschen verfolgen. Und nun, die haben Folgendes untersucht. In dieser mitochondrialen DNA gibt es ständig kleine Kopierfehler von einer Generation zur anderen. Normalerweise ohne Probleme, hat auch keine Auswirkungen auf die Funktion. Es gibt schon Krankheiten, die in diesem Bereich entstehen. Aber meistens kein Problem. Und das gilt von Generation zu Generation. Und nun kann man eben die Generationen durchgehen und die Gene erforschen. Und dann kann man da richtig ein Muster erkennen über die Abstammung. Denn die Abschreibefehler, die es gibt, die ergeben dann ein Muster. Und damit kann man zum Beispiel herausfinden, diese Person, das ist die Mutter von diesem Mann. Ja, über den Vergleich der mitochondrialen DNA kann man das dann auch beweisen. Und dadurch kann man auch feststellen, aus welchem Volk sie abstammen, 1000, 2000, 3000 Jahre zurück. Fantastisch. Und da sieht man auch die Verwandtschaft der Völker untereinander. Und jetzt die Katastrophe bei dieser Untersuchung damals von Parsons. Und ich meine, es ist alt, aber es ist heute immer noch gültig. Das ist der Punkt. Es zeigt, dass die ganze Menschheit, die heute lebt, miteinander so eng verwandt ist, dass sie alle zurückgehen auf eine Urmutter, die vor ungefähr 6500 Jahren gelebt hat. Das ist der totale Hammer. Wo sind die Millionen Jahre oder wenigstens Hunderttausende von Jahren aus der Evolution? Weg vom Tisch. Und das schreiben sie dann auch, also die konkrete Forschung, wir wissen, wie schnell die Mutationen gehen von einer Generation zur anderen. Und wenn man das so zurückrechnet, 6500 Jahre. Kann natürlich nicht sein. Es gab ja eine Evolution und der Mensch ist ja viel älter. Okay, aber die Tatsachen sprechen etwas anderes. Und es entspricht eigentlich dem biblischen Zeitverständnis der Menschheit. Grandios, nicht wahr? Und es ist auch so, man kann die ganze Menschheit zurückführen bis auf diese Urmutter, biblisch Eva. Aber man kann auch vorher bremsen. Es gibt noch vorher einen Flaschenhals, wo die ganze Menschheit zurückgeht auf drei Mütter. Die repräsentieren die sogenannten Haplogruppen L, M und N. Und daraus entstehen dann die Haplogruppen der verschiedenen Völker. Nicht wahr? Die Völker teilt man so ein in bestimmte Haplogruppen. Die ganze Menschheit auf drei Töchter zurück. Und natürlich, das kann man auch über die Männerlinie machen. Da muss man einfach nicht die mitochondriale DNA nehmen, sondern das DNA-Stück im Y-Chromosom, das Väter nur ihren Söhnen weitergeben und natürlich nicht ihren Töchtern. Denn Töchter sind ja XX. Ja? Da weiß man, ich bin eine Frau. Wenn man XX hat und man XY hat, dann ist man ein Mann. Ja? Und wenn man boxt und XY hat, dann ist man keine Frau. Auch wenn man in der Frauenkategorie boxt. Ja? Jede Zelle, Milliarden von Zellen sagen, du bist ein Mann. Nein, ich bin eine Frau. Also, das nur so nebenbei. Das war ein kleiner Exkurs, ist nicht unser Thema. Aber Sie sehen hier auf dieser Karte, man kann die ganze Menschheit zurückführen und kann wirklich das so gut begründen, dass diese L, M und N aus dem Mittleren Osten ausgegangen sind und sich so die Völker verbreitet haben bis nach Amerika. Und da sehen Sie, von da aus sind also die Afrikaner ausgewandert, typischerweise mit Haplogruppe L. Dann M und N hat sich aufgespalten, da sind manche nach Ostasien gegangen, andere nach Europa. Es gibt sogar Hinweise von Europa dann nach Amerika. Aber die allermeisten sind über Ostasien, da haben wir die Haplogruppen A, B, G, die sind hinübergegangen nach Amerika und haben vom Norden über Mittelamerika nach Südamerika sich ausgebreitet. Man kann sogar zeigen mit den Genen, dass die Ausbreitung über Norden nach Süden ging. Das ist fantastisch. Da haben sich ganz neue Türen aufgetan durch die moderne Genetik. Und eben der langen Rede kurzer Sinn, wir sind eine Familie. Und wir haben einen gleichen Ursprung. Und gehen zurück auf drei Mütter und ihre Männer natürlich. Ja? Und die Bibel erzählt ja, es gab einen Flaschenhals in der Menschheitsgeschichte. Über 1600 Jahre nach Eva mit der Sintflut. Die Menschheit wurde durch die Sintflut ausgerottet, aber 8 haben überlebt. Noah und seine Frau, seine 3 Söhne und ihre Frauen. Das ist Frau L, Frau M und Frau N. Die Namen werden ja in der Bibel nicht genannt. Nur Sem, Ham, Japhet und ihre Frauen. Ja, aber wir können ihnen wenigstens einen Buchstaben geben. Und das gibt natürlich 1 plus 1, Noah und seine Frau, die 3 Söhne, 3 und ihre Frauen, 3. 8 Menschen haben überlebt bei der Sintflut. Durch dieses gigantische Schiff, die Arche, die in der Größenordnung im Westen erst wieder gebaut wurde, so im 19. Jahrhundert. Und die Bibel beschreibt die Arche in ihrer Größe und das ist eindrücklich. Nun, in der chinesischen Schrift ist es so, wir schauen uns mal das Bildzeichen an für Boot. Nein, besser gesagt, Schiff. Ist das. Aber Sie sehen, das ist nicht die vereinfachte Schrift von Mao. Mao Zedong hat ja in den 1950er Jahren die chinesische Schrift extra vereinfacht, weil man gesehen hat, die meisten Chinesen können nicht schreiben und lesen. Und das war die Idee, man vereinfacht die Zeichen und dadurch sind manche Bilder nicht mehr so klar. Ein Zeichen. Ja, also hier sehen Sie das die alte Schrift bis 1950 und viele können das jetzt noch. Und gerade in Taiwan, da wollte man nicht die Schrift von Mao. Die können immer noch fließend die herkömmliche Schrift und dann auch in Hongkong, dort auch. Ja. Aber ich habe mal einem Chinesen im Staat New York, habe ich ihm gesagt, schreib das Zeichen für Schiff. Mach das so. So, und das siehst du. Siehst du da? Das Zeichen da. Jetzt schauen wir nur einen Teil an. Ja, sieht man das? Ist nämlich zusammengesetzt aus mehreren Einzelteilen. Dieses Teilchen hier links, das bedeutet Boot. Ja? Ja, schauen Sie, ich drehe es mal. Ja, jetzt sehen Sie das Boot. Okay, und dann kommt noch dazu das Zeichen rechts, das ist das Zeichen für 8. Und unten so trapezartig, das heißt Person, Mensch. Eigentlich Mund, es stellt nämlich die Mundöffnung dar. Darum kann es dann auch bedeuten Sprache oder Hauch. Ja. Also 8 Menschen auf einem Boot. Ja, fantastisch. Aber Sie hätten sehen sollen, die Augen von dem Chinesen. Ich meine, der wusste, da hat er sofort gezeichnet. Ja, ich habe das sehr sorgfältig auf meinem Handy da, die Zeichen gemalt, ja, und da reingemacht. Aber er konnte das ganz, ganz schnell. Und wow. Man schreibt das einfach so, aber überlegt sich nicht, warum es so zusammengesetzt ist. Tja, du kannst beides, oder? Die alte Schrift kannst du auch. Nur die vereinfachte, aber ein bisschen die alte auch, ja? Ja, siehst du, sie kann lesen. Ja, sie ist zu bescheiden, sie kann lesen. Super. Also, ja, das ist eine Erinnerung an die Arche Noah. Jetzt denken Sie, das ist eine Behauptung. Ja, aber werden noch mehr Puzzlesteine zusammenfügen. Das allein würde ja nicht reichen. Um zu sagen, das ist so. Das ist mir klar. Also, aber es ist schon mal interessant, nicht wahr? Also ich verstehe die leuchtenden Augen von dem Chinesen, dem ich das so gezeigt habe. Ja, aber wieso wissen die Chinesen etwas von der Sintflut? Und zwar die alten Chinesen vor Jahrtausenden. Denn die Schrift ist Jahrtausende alt. Das geht zurück bis ins 2. Jahrtausend vor Christus. Ja, nach der Bibel ist das klar. Die ganze Menschheit, die heute lebt, hat einen gemeinsamen Ursprung. Und so schwerwiegende Ereignisse wie eine weltweite Sintflut, die erzählt man den Kindern weiter, nicht wahr? Und das ist offensichtlich so geschehen, dass man das nicht nur in der Bibel weiß, also aus Westasien, sondern auch in Ostasien. Aber ich muss Ihnen natürlich sagen, das wäre schon mal interessant, aber das Ganze ist noch viel überwältigender. Es gibt weltweit bei den Stämmen und Völkern Sintflutgeschichten. Weltweit. Hunderte von Sintflutgeschichten. Ich habe mal 100 davon gelesen und vor einiger Zeit, als ich in Amerika war, habe ich eine Entdeckung gemacht. Wow, so ein tolles Buch. Echoes of Ararat. Echos vom Ararat. Das ist der Berg, auf dem nach der Bibel die Arche Noah gelandet ist. Das ist der Berg da in Osttürkei, 5137 Meter hoch. Wirklich fantastisch. Wenn Sie mal da oben standen, wow, das war toll. Wir haben dann Kapuze weggemacht und haben dort oben zusammen gebetet. Und dann sind wir wieder runter. Also, es war kalt und hatte sehr viel Schnee und viel Wind. Also, Echos vom Ararat. A collection of over 300 flood legends from North and South America. Hier in diesem Buch finden Sie 300 Erzählungen von den Indianern in Nordamerika, allen möglichen Stämmen, Mittelamerika, Südamerika. Grandios. Und zwar Details, wie die Sache mit der Taube und eben mit den Tieren, die mit drauf waren und so weiter. Alle möglichen wirklich Details, die Sie sagen würden, das ist Nebensache. Ja, Volltreffer. Weltweit gibt es Hunderte, und zwar auf allen 5 Kontinenten. Auch in Schwarzafrika, auch in Australien und eben auch über Asien hinweg und auch im alten Europa. Ha, wie kommt das? Ja, ganz einfach. Wir sind eine Familie. Und wir stammen alle von L, M und N ab. Und ihren Männern Sem, Ham und Japhet. Und dann noch zurück bis auf Eva und Adam. Ja, die Bibel erzählt, dass nach der Sintflut blieb die Menschheit zunächst noch zusammen. Die wollten sich nicht ausbreiten, obwohl Gott zu Noah gesagt hat, sie sollen die ganze Erde füllen, also die Kontinente bevölkern. Man wollte nicht. War Rebellion. Nein, wir machen, was wir wollen. Und man hat den Turm von Babel gebaut in Westasien. Ja? Und dann erzählt die Bibel, wie man nur eine Sprache sprach. Es kam die Sprachenverwirrung und die verschiedenen Arbeiter am Turm konnten sich nicht mehr verständigen. Die hatten plötzlich ganz unterschiedliche Sprachen. Ja? Einer Indogermanisch, der andere Sinotibetanisch und der andere Kordofanisch und so weiter. Ja, und dann haben sie sich getrennt und die Erde begonnen zu bevölkern. Nun ist es interessant, schauen wir uns mal das Wort Turm an. Auf Chinesisch, hier. Turm, ja. Und jetzt schauen wir die Einzelteile an. Da haben wir einmal das Einzelteil hier, das heißt Unternehmen. Plus Erde. Lesen Sie die Geschichte über den Turmbau in 1. Mose 11 nach. Da sagen die Menschen in Babel, lasst uns aufmachen, wir wollen einen Turm bauen. Und zwar mit Ton. Unternehmen, Erde. Aber schauen Sie das mal an. Dieses Zeichen Unternehmen ist zusammengesetzt aus vereinigt. Und das bedeutet Unkraut. Also, Unkraut ist ja nicht gerade etwas Tolles, ja? Diese Menschen haben in ihrer Rebellion gegen Gott, haben sie sich vereinigt. Wir wollen uns nicht zerstreuen, wir bleiben zusammen. Globalisierung lässt grüßen. Aber wenn man das vereinigt nochmals genau anschaut, dann ist es aufgebaut aus diesem Zeichen, das heißt Menschheit. Und das ist Zeichen für ein. Und Mund, Die Menschheit hatte eine Sprache. Ich war, Sie können verstehen, dass Chinesen, die leuchten mit ihren Augen. Und das haben eben Missionare aus dem Westen, die nach China gegangen sind, haben sie das benutzt und haben den Leuten gesagt, wir bringen euch nicht etwas Fremdes. Schaut mal eure Schrift an. Ho, 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 ho. Ja, so sagen die. Ho, ho. Wenn sie überrascht sind. Und da ist eine ganze Geschichte drin. Unsere Vorfahren haben davon gewusst. Nun, wenn man an China denkt und an das Thema Religion, nicht wahr? Dann denkt man an Taoismus und Akupunktur mit Meridianen, ja, die das ganze Weltall durchziehen mit Lebensströmen und so, die man dann quasi wieder aktivieren muss. Also diese Lebensströme gibt es übrigens nicht, das sind nicht unsere Nerven. Aber es ist eine Religion, Taoismus. Aber das ist erst im 6. Jahrhundert in China aufgekommen. Das sind nicht die alten Chinesen. Taoismus, ja, mit Yin und Yang, ja. So, Gegenkräfte und so, die alles eine Einheit sind, das Böse und das Gute, Licht und Finsternis, alles eine Einheit, ja. Nein, dann weiter denkt man vielleicht an Konfuzianismus, an diese religiöse Philosophie von Konfuzius. Aber das kam eigentlich auch erst ab dem 6. Jahrhundert vor Christus. Das war die Zeit von Konfuzius. Und natürlich in China wird er als ein großer Weiser verehrt. Aber Sie denken vielleicht auch an die vielen Götter im Buddhismus. Aber der Buddhismus kam erst im 2. Jahrhundert vor Christus nach China. Was haben die alten Chinesen geglaubt? Die alten Chinesen verehrten Shangdi. Das ist der Tempel des Himmels in Beijing, Peking. Und von alters her hat der Kaiser zuerst in Ostchina jedes Jahr Shangdi, das heißt der Herr des Himmels, der oberste Herrscher. Er wurde verehrt als der Schöpfer des ganzen Universums. Von Himmel und Erde, von den Menschen, von den Tieren, alles hat er gemacht. Und Shangdi wurde nie dargestellt durch ein Bild. Das durfte man nicht. Und auch heute noch in dem Tempel des Himmels für Shangdi in Peking gibt es keine Statue für Shangdi. Aber es gibt ein spezielles Gebäude, wo es eine Inschrift gibt, wo der Name Shangdi so feierlich festgehalten ist. Und ich möchte mal aus diesen Ritualen etwas lesen, und zwar ein Lied aus der Ming-Dynastie. Das war in der Zeit 1368 bis 1644, aber geht eben zurück auf die alten Chinesen. Da heißt es in dem Lied: Ganz am Anfang gab es ein großes Chaos, formlos und dunkel. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag über der Tiefe. Merken Sie, so steht es in der Bibel. Ganz am Anfang gab es ein großes Chaos, formlos und dunkel. Die fünf Planeten hatten noch nicht begonnen zu kreisen. Auch nicht die Sonne und der Mond. Du, o Herrscher, da wird Shangdi angerufen, mit einem weiteren Namen, Herrscher. Du, o Herrscher, trenntest die gröberen Teile von den reineren. Ha, seit dem Schöpfungstag gibt es diese Trennung von oben und unten. Wasser oben, Wasser unten. Ozeane, Wolken und ihr Wasser. Und dann heißt es, du schufst den Himmel. Du schufst die Erde. Du schufst den Menschen. Alles erhielt die Kraft, sich zu vermehren. Nun, es ist so, wir finden da in der Schrift und in der Tradition der alten Chinesen ganz grandiose Parallelen zu den ersten Kapiteln der Bibel. 1. Mose 1 bis 11. Das ist die sogenannte Urgeschichte. Und dann ab Kapitel 12 kommt die Geschichte mit Abraham, dem Stammvater Israels. Dann wird der Fokus von der ganzen Welt zusammengezogen auf ein Volk, Israel. Weil aus diesem Volk dann später einmal der Erlöser kommen sollte für alle Völker. Ja, weil Gott liebt ja nicht nur die Chinesen, sondern alle Völker, alle Stämme, alle Nationen. Ja, aber eben die Urgeschichte, das ist eigentlich das gemeinsame Erbe der Menschheit. Bis es dann zur Trennung kam bei der Sprachenverwirrung, Turmbau von Babel. Und nun ist es eben interessant, dass man Parallelen findet weltweit zur Sintflut. Bei den verschiedenen Völkern. Man findet aber auch Parallelen zur Schöpfung, 1. Mose 1 und 2. Jetzt habe ich ein Beispiel aus China vorhin gezeigt, aber ich könnte Ihnen auch zeigen aus Australien, bei den Ureinwohnern. Ja, Parallelen, grandios. Oder auch sonst wo, auch bei den alten Ägyptern. Und eben Schöpfung, 1. Mose 1 und 2. Dann das Thema Sündenfall, 1. Mose 2, 1. Mose 3. Dann zum Thema Zivilisation vor der Flut, Kapitel 4 und 5. Dann die Sintflut, wird in 1. Mose 6 bis 9 beschrieben. Dann Turmbau und Sprachenverwirrung und Völkerwanderung, 1. Mose 10 und 11. Ja, jetzt schauen wir uns noch ein paar Zeichen an. Dieses Zeichen im Chinesischen bedeutet Garten. Ganz einfaches Zeichen. Übrigens, Kinder, ihr müsst wirklich aufpassen jetzt. Ich weiß, ihr habt ja schon vorher aufgepasst, sonst wärt ihr gar nicht gekommen. Aber ihr müsst gut aufpassen, euch die Zeichen merken. Und dann beim Apero, dann geht ihr zur Früchteschale und dann seht ihr dort ein chinesisches Zeichen. Und wenn ihr herausfindet, was es bedeutet, dann geht ihr zu meiner Frau. Wo ist sie? Da. Miriam. Hat es dort, es hat Zettel dort, dann kann man draufschreiben, was es bedeutet. Und es gibt dann noch eine kleine Einwurfkiste da drüben, kann man es einwerfen. Und wer es richtig hat, kriegt einen Preis. Büchergutschein. Ja, damit ihr noch mehr so interessante Sachen, wie wir heute Abend anschauen, als Bücher lest. Übrigens, es gibt ganz tolle Bücher, zum Beispiel von Herrn Kang. Das war ein Chinese. Und dem ist das aufgegangen mit dem Wort Schiff. Und dann hat er weitergesucht. Und hat eben diese grandiose Entdeckung gemacht. Das war ein Chinese, der es entdeckt hat. Und den anderen erzählt hat. Erinnerung an die Genesis. Die Chinesen und die biblische Urgeschichte. Also von C.H. Kang und Ethel R. Nelson. Die haben das zusammen verfasst. Und dann hier noch ein schönes Buch. Das habe ich gerade vor kurzem von einem Chinesen bekommen. Als ich in Singapur war, hat er mir noch dieses Buch geschenkt und da habe ich gedacht, oh, darf ich natürlich nicht sagen, das habe ich schon. Und toll, ich meine, ich kann ein Buch auch zweimal brauchen, dann kann ich es jemandem schenken. Aber ich hatte das gar nicht. Nämlich nicht dasselbe. Fast das gleiche, auch von Ethel R. Nelson, aber zusammen mit Richard Broadbury, God's Promise to the Chinese. Und es gibt noch mehr solche schönen Bücher, die dieses Thema dann auch weiter entfalten. Und übrigens, falls Sie ganz kritische Anfragen haben und denken, ja, ich habe es zu einfach erzählt hier, da mit den Zeichen und den Zusammensetzungen, dann alle Gegenargumente, die schauen Sie sich dann noch in der Literatur an. Also der Kang hat gut gearbeitet. Der wischt da alle Angriffe vom Tisch. Die Sache steht. Also, das heißt Paradies. Und ist zusammengesetzt aus Einzäunung. Und dann sieht man hier dieses Kreuz, das sind vier Flüsse. So kann man das interpretieren. Und die Bibel erzählt ja in 1. Mose 2, das Paradies, dieser wunderbare Garten für die ersten Menschen, hatte eine Quelle und aus dieser Quelle flossen vier Flüsse. Euphrat, Tigris und noch zwei weitere. Das sind die Paradiesflüsse. Die ganze Geografie dort in 1. Mose 2 wurde natürlich durch die Sintflut völlig verändert. Heute ist es nicht so, dass Euphrat und Tigris aus der gleichen Quelle kommen und nicht noch zwei weitere Flüsse. Das war vor der Sintflut. Aber diese vier Paradiesflüsse. Dann hier noch ein anderes Wort für Garten. Das heißt auch Garten. Das spricht man einfach anders aus. Und das ist zusammengesetzt aus verschiedenen Teilen. Das heißt Staub. Und dann natürlich, das wissen wir jetzt alle, Das heißt Mund, Person oder auch Hauch. Ja? Und dann, das ist wieder eine Einzäunung. Übrigens, Paradies heißt eingezäunter Garten. Das Wort, das griechische Wort Paradies. Eingezäunter Garten. Und dann hier, das Zeichen ist für Person und auch dieses Zeichen bedeutet Person. Ha! 1. Mose 2 sagt, dass Gott den Menschen aus Erde erschaffen hat und er hat ihm den Odem des Lebens eingeblasen und dann ist er lebendig geworden. Und übrigens, unser Körper besteht genau aus diesen Atomen, die sie im Erdboden haben. Und darum, wenn sie sterben und sich nicht kremieren lassen, dann gehen sie wieder zurück und werden wieder zum Staub. Ist das Gleiche. Ja, also, Staub, Hauch des Mundes, zwei Personen in einem eingezäunten Garten. Grandios. Oder hier das Wort Glück oder glücklich sein. Schauen wir uns das mal genauer an. Also dieses Teil hier, das bedeutet Gott. Und das, dieser Strich, das kennen Sie schon. Bei Turm hatten wir das schon. Eins. Ja? Eins. Einheit. Und dann wieder das Person, Mensch. Und dann nochmals Garten. Mit den vier Flüssen. Also ein Mensch im Paradies, in Gemeinschaft mit Gott. Mit Gott in Harmonie. Eins. Das ist glücklich sein. Wahres Glück hat der Mensch, wenn er in Harmonie, in Gemeinschaft ist mit dem Schöpfer. Mit Shangdi, dem Herrn des Himmels. Und übrigens, in Apostelgeschichte 17 wird Gott genannt von Paulus, der Herr des Himmels. Wenn man es übersetzt auf Chinesisch, Shangdi. Dann das Wort für verboten. Also das setzt sich so zusammen. Das sind zwei Bäume. Also, so, schreibt man Baum. Ganz einfach. Kann man zu Hause mal ein bisschen üben und dann schon geht es ganz schnell. Also, Bäume. Und das bedeutet befehlen. Und das heißt verboten. 1. Mose 2 sagt, dass Gott zuerst Adam erschaffen hat und da hat er ihm erklärt, er darf zwar von allem haben, aber es gibt eine Ausnahme. Es gibt da zwei besondere Bäume, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dieser eine Baum, der ist ausgeschlossen, sonst von allem. Aber der ist verboten. Also die besonderen Bäume. Und Gott hat zu Adam gesprochen, befohlen. Und das ist Verbot. Warum? Weil Gott es so gewollt hat. Und hier das Wort für enthalten. Das ist so zusammengesetzt. Enthalten. So zusammengesetzt, nämlich Baum plus Mensch. Oder einfach Mund. Ja? Und Eva hätte sich von diesem Baum enthalten sollen. Und diese Frucht nicht durch den Mund eingehen lassen. Das ist enthalten. Sich beherrschen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Sich beherrschen. Das Wort für töten oder hinrichten sieht so aus. Wir nehmen das auseinander. Also dieser Teil hier heißt Worte. Das ist das Zeichen für Leben. Nur so ein Strich. Dann Staub und Baum. Gott hat durch sein Wort zu Adam gesprochen und ihm gesagt, wenn du von diesem verbotenen Baum isst, wirst du sterben. Und dann soll er wieder zurückkehren zum Staub. Durch natürliche Verwesung. Dann ist das Leben beendet. Und dann das Wort für Versucher. Und wir schauen die Einzelteile an. Da sehen Sie, das bedeutet für sich genommen Teufel. Das ist der Ausdruck für verborgen, verhüllt, versteckt. Und zwei Bäume. Ja, und 1. Mose 3 macht klar, wie Satan als Medium verdeckt, er kam nicht offen als Satan. Er hat eine Schlange missbraucht als Medium und durch sie gesprochen zu Eva, um sie zu verführen, von dem verbotenen Baum zu nehmen. Das heißt, Gottes Wort zu brechen, mit Gott zu brechen. Den Bund, den Gott mit Adam geschlossen hat, zu brechen. Das ist das Wort für Versucher. In der Schrift. Dann hier der Ausdruck Begierde. Also böses, falsches Verlangen. Das besteht aus den Zeichen für Bäume. Ja, kennen wir. Und das unten, das ist neu. Das muss man auch noch wissen, das heißt Frau. Und die Bibel sagt, dass Eva diese Frucht, die verbotene Frucht, das war übrigens kein Apfel. Ich weiß nicht, wie die Leute die Bibel lesen. Ich meine, es ist ein Apfel gewesen. Ich denke gar nicht von Apfel. Ja, es ist natürlich von einem Wortspiel her aus dem Lateinischen. Malus und malum. Böse und Apfel, das klingt fast gleich im Lateinischen. Aber es funktioniert nicht in Hebräisch. Also, es wird in der Bibel nur gesagt, ein Baum und eine Frucht. Aber eben diese Frau sah diese verbotene Frucht an und dachte, das wäre toll, die zu essen. Sie hätte alles andere haben können. Es war ja klar, dass Gott Menschen liebt. Er gibt alles und eine Ausnahme. Und der Versucher sagt, ist es wahr, ihr dürft von keinem Baum essen? Das ist unglaublich, die Taktik, ja? Gott meint es nicht gut mit dir. Und das macht dieser Böse bis heute. Dass er Menschen anspricht, Gott meint es nicht gut mit dir. Dann ist man auf Eis und kommt ins Rutschen. Ja, also hier dieses Wort, dann das Wort Schweiß. Nach dem Sündenfall von Eva und Adam sagt Gott von jetzt an, du wirst hinausgehen aus dem Paradies, das wird dann nachher klar, und von jetzt an wird die Arbeit nicht mehr nur Freude sein, sondern sie wird auch mit Mühe verbunden sein. Arbeit ist paradiesisch. Also für die, die nicht arbeiten wollen und denken, das sei paradiesisch, das ist nicht paradiesisch. Arbeit ist paradiesisch. Aber seit dem Sündenfall gibt es eben auch eine Komponente bei der Arbeit, die ist mühsam. Und das wird da so ausgedrückt mit dem Schweiß. Und nun, wie setzt sich das zusammen? Aus dem Zeichen für Wasser. Sieht man die Spritzer da? Und noch ein größerer Spritzer. So, das ist Wasser. Schweiß. Und das kam aber, nachdem Adam zum Übertreter wurde. Und dieses Zeichen heißt hinausgetrieben. Der Mensch musste aus der Gemeinschaft mit Gott hinaus. Durch das Osttor hinaus. Hier sehen wir das Ehepaar. Die Gemeinschaft mit Gott war gebrochen worden. Durch Rebellion gegen Gott. Das ist die Ursünde. Rebellion gegen Gott. Das Wort Gottes nicht glauben. Und dem Feind glauben, Gott meint es nicht gut mit dir. Gott liebt dich nicht. Und dann ein Zeichen, das liebe ich ganz besonders. Sehen Sie das? Das ist ein Lamm. Sieht man die Hörner da? Die Beine? Ja, das heißt Lamm. Und das Zeichen da unten, das heißt ich. Aber es ist das Zeichen für gerecht. Abel, einer der Söhne von Adam und Eva, der hat gewusst, meine Eltern haben alles verloren. Aber Gott hat gesagt, einmal wird der Retter kommen und er wird der Schlange den Kopf zertreten und dabei eine Todeswunde erleiden. Es wird ein Retter kommen, der uns wieder zurückbringt zu Gott. Und dieser Erretter muss sterben. Und darum hat Abel durch seinen Glauben dazu bewogen, ein Lamm geopfert. Lämmer geopfert. Und hat verstanden, einer muss für meine Schuld sterben, aber ich unter dem Lamm werde ich gerecht. Dann kann Gott vergeben. Das ist eigentlich das Evangelium. Hier in der Druckschrift heute, da oben, gerecht. Stimmt so? Tja. Und das ist jetzt die neue Schrift, ja? Oder willst du noch ein bisschen vereinfachen? Das hat mir der Peter Fung, hat mir das noch geschickt, den Ausdruck, gerade vor kurzem. Ja? Also du würdest sagen, aber man sieht da oben Lamm, ja? Und meine Person, ich unter dem Lamm, gerecht. Und ich habe gesagt, das Evangelium, die frohe Botschaft der Bibel, hat in China total eingeschlagen. Und warum? Zuerst haben die Chinesen, als da Engländer kamen, als Missionare, da haben sie gesagt, das sind diese fremden Teufel. Ja, und die bringen uns Fremdes, das hat mit uns nichts zu tun. Und dann konnten sie ihnen zeigen, eure Vorfahren haben Zhang Di verehrt. Diesen Gott bringen wir euch. Das ist der Schöpfer. Und der durfte auch nie durch ein Bild dargestellt werden. Ja? Unsere Vorfahren haben das so gemacht. Und der Kaiser hat immer Opfer gebracht. Ja, natürlich. Eben. Und diese Opfer waren ein Hinweis, dass einmal der Retter kommen wird. Der die Strafe, die wir in Ewigkeit verdient haben, auf sich nimmt, damit wir gerecht werden können. Stimmt? Und so viele Chinesen sind zum Glauben gekommen. Ich sage, also heute muss man sagen, Chinesen sollten in die Schweiz kommen, um die frohe Botschaft zu verkündigen. Denn das ist ein heidnisches Land, das nur noch ein bisschen weiß von einem Schöpfergott. Ja? Noch ein bisschen versteckt ist noch was da. Das war mal umgekehrt. Ja? Und da sind die Europäer gekommen und die haben gesagt, eure Vorfahren wussten noch. Ja, stimmt. Zhang Di. Und hier die chinesische Bibel. Und es ist üblich in chinesischen Übersetzungen heute, das Wort für Gott ist Zhang Di. Also im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, im Anfang schuf Zhang Di den Himmel und die Erde. Oder die frohe Botschaft der Bibel kann man mit einem Satz zusammenfassen. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn oder seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und schauen Sie mal, eine Kurzauslegung, konzentriert. Der Satz beginnt mit denn also. Und das ist die größte Begründung, die es gibt. Hat Gott, das ist der Größte, und Zhang Di heißt der Höchste, der Oberste, der Herr des Himmels. Denn also hat Gott die Welt, das ist die größte soziale Einheit. Es gibt noch eine kleinere Einheit, das sind Nationen. Und noch kleiner, das sind Völker. Noch kleiner, das sind Stämme. Noch kleiner, das sind Clans. Und dann noch kleiner, eine Familie. Und noch kleiner, eine Ehe, Mann und Frau. Und noch kleiner, einzelne Personen. Die als einzelne Menschen vollwertige Menschen sind. Also hat Gott die Welt, das ist die größte soziale Einheit, geliebt. Und diese Liebe ist die größte Liebe, die es gibt. Ja, ganz im Kontrast zu der Lüge aus dem Paradies. Was? Gott hat euch verboten, von allen Bäumen etwas zu nehmen. Nein. Alles erlaubt und eine Ausnahme gemacht. Dass er seinen einzigen Sohn, das ist das größte Geschenk, das Gott uns machen konnte. Und eben in der chinesischen Bibel heißt es hier, denn also hat Zhang Di die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, das größte Geschenk, gab. Und dieses Geben, das ist die größte Tat, die es gibt. Auf das jeder, geht der Satz weiter, und das ist das größte Angebot, der an ihn glaubt, das ist die größte Entscheidung. das wünsche ich, dass jeder, der hier ist, der diese Entscheidung noch nicht gefasst hat, sie heute fasst. Das ist die größte Entscheidung. Also, man nehme sich die 120 Millionen Chinesen, die sich entschieden haben, als Vorbild. Und natürlich aus allen Nationen, die es auch gemacht haben. Der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Gott ist gerecht und er müsste jede Schuld in unserem Leben, und wir alle haben Schuld, genügend Schuld, aufgeladen. Gegen unser eigenes Gewissen sogar gehandelt. Aber Gott müsste in seiner Gerechtigkeit uns ewig bestrafen, aber hier steht, nicht verloren gehe. Sondern, und dieses Wort sondern, das ist der größte Kontrast, den es gibt. Ewiges Leben. Das ist das größte Glück. Ewiges Leben gibt Gott. Habe. Und Sie merken, das ist Präsenz. Nicht haben wird, habe. Das ist der größte gegenwärtige Besitz. Grandios, nicht wahr? Und jetzt noch, um einfach noch eins draufzugeben, jetzt gehen wir so von den Chinesen ganz allgemein, gehen wir noch zu einem speziellen Volk auf Besuch, das ist das Volk der Miau. Die haben nicht viele Katzen, die heißen so. Ja. Ich habe sie auch kennengelernt unter dem Namen Hmong. Ja, mag mich noch erinnern, am Sonntagmorgen waren wir, meine Frau und noch weitere aus der Familie, waren wir auf Besuch bei Hmong und haben Gottesdienst gehalten. Das Volk der Miau in China, auch Thailand, da hat ein Missionar aus dem Westen bei ihnen gearbeitet und die erzählen ihm diese Geschichte. Aus ihrer eigenen Tradition. Lo Han, zeugte Kusa und Mesai. Lo Shan, zeugte Elan und Ngashur. Ihre gezeugte Nachkommenschaft wurde zu Stämmen und Völkern. Ihre Nachkommen gründeten Niederlassungen und Städte. Ihr Gesang bestand aus den gleichen Melodien und derselben Musik. Ihr Sprechen vollzog sich mit denselben Wörtern und derselben Sprache. Da sagten sie, lasst uns eine sehr große Stadt bauen. Lasst uns einen sehr hohen Turm bauen, bis zum Himmel. Dies war falsch, doch sie führten ihren Entscheid aus. Nicht recht war es, doch unbesonnen beharrten sie darauf. Da schlug sie Gott und änderte ihre Sprache und ihren Akzent. Herabgekommen im Zorn verwirrte ihr Töne und Stimmen. Das Einsprechen hat keine Bedeutung für den anderen, der ihn hört. Er spricht mit Worten, doch können sie ihn nicht verstehen. So wurde die Stadt, die sie bauten, nie vollendet. Der Turm, den sie machten, muss nun unvollendet dastehen. In Hoffnungslosigkeit trennen sie sich und verteilen sich unter dem ganzen Himmel. Sie verlassen einander und umgehen die Welt. Sie kommen zu sechs Ecken und sprechen die sechs Sprachen. Das steht jetzt nicht so in der Bibel mit den sechs Sprachen, ja. Aber merkt man, bis ins Detail kann man die Turmbaugeschichte aus der Bibel wiedererkennen und diese Tradition hatten sie, bevor sie mit der Bibel konfrontiert wurden. Und eben, das ist weltweit so, wie ich schon gesagt habe. Ich mag mich erinnern, einmal, das war in Kolumbien, da hatte ich Vorträge und da kam eine Gruppe von Zuhörern aus dem Urwald. Die gehört zu einem Indianerstamm, mit dem Missionare erst in Kontakt gekommen sind in den 1990er Jahren und haben begonnen, ein Projekt der Bibelübersetzung zu machen. Und das waren ganz zurückhaltende Leute, die sehr scheu. Und da bin ich zu dem Führer hingegangen und habe ihn gefragt, habt ihr auch eine Geschichte gehabt von einer Sintflut? Sagt er, ja. Wow. Ich habe mir das so direkt erlebt. Ein Volk, das so bezeugen kann, ja, wir kennen diese Tradition. Das ist einfach eindrücklich. Und weltweit ist das so. Und beweist einfach, die Bibel hat recht. Und wir sind wirklich eine Familie. Jetzt gehen wir ganz zum Schluss. Noch zu den Karen. Die kommen auch aus China und sind dann aber gewandert auch nach Indien, Thailand. Dort habe ich die Karin kennengelernt und dann auch Myanmar, früher Burma. Ja, und ich mag mich erinnern, wir waren auf Besuch in einem Karin-Dorf und dann sind wir wieder gesessen mit dem Karin und dann wollte ich ihn fragen, also jetzt sag mal, wie habt ihr den Namen für Gott in eurer Sprache ausgedrückt? Wollt ihr hören, wie ihr es genau ausspricht, ja? Yahweh. Yahweh. Das ist ja wie in der Bibel. Yahweh auf Hebräisch. Der Ewigseiende, der Unwandelbare. Fast 7000 Mal im Alten Testament. Ich wollte es wirklich genau hören. Wie sprecht ihr es aus? Yahweh. Okay? Und die Karin, bevor sie je mit Missionaren und der Bibel konfrontiert waren, hatten Lieder in ihrem Kulturgut, das haben ihnen sogenannte Buchos beigebracht. Das waren ihre weisen Lehrer im Stamm. Und die Buchos haben zum Beispiel ihnen beigebracht, wer schuf die Welt im Anfang? Yahweh schuf die Welt im Anfang. Yahweh bestimmte alles. Yahweh ist unerforschlich. Ein anderes Lied. O ihr Kinder und Enkelkinder, betet Götzen oder Priester nicht an. Wenn ihr sie anbetet, werdet ihr dadurch keine Vorteile haben, sondern eure Sünden werden sich überaus vermehren. Und das hat viele Karin-Stämme in früheren Zeiten gehindert, dass sie zum Buddhismus übertraten. Weil da werden Statuen angebetet, verehrt. Tote Statuen werden als Götter verehrt. Man gibt ihnen zu essen und zu trinken, so Süßgetränk mit Röhrchen, und dann wird das vor die Götterstatuen gestellt und dann sollen sie es genießen. Ja, ich habe das immer angeschaut, ich habe keinen gesehen, der getrunken hat. Natürlich, die können auch nicht, aber die haben das gewusst im Stamm, das sollten wir nicht tun. Und ein weiteres Lied: Wenn Yahweh sich nicht unser erbarmt, dann gibt es niemanden, der das noch könnte. Er, der uns errettet, ist der einzige Yahweh. Und als dann Missionare kamen mit der Bibel, da sind Abertausende von Karen sind Christen geworden. Weil sie wussten, das ist nicht ein fremder Gott. Ja? Und so war das eben in China mit Shangdi. Da haben sie gemerkt, das ist gar nichts Fremdes. Sondern die bringen uns das, was unsere Vorfahren hatten. Aber wir haben es verloren im Laufe der Zeit. Und die Kommunisten, die haben das seit der Revolution in den 1940er Jahren, haben uns das noch ganz wegnehmen wollen. Ja? Aber es blieb dann doch, in den Familien wusste man immer noch etwas von Shangdi. Und es konnte sein, ein Kind sagte dem Vater, erzähl uns etwas von Shangdi. Wir wissen nicht viel. Er ist der Herr des Himmels, er hat alles erschaffen. Und so konnte man mit der Bibel dort ansetzen. Und ich habe ja so erwähnt, Europa wurde ja auch mit etwas Fremdem konfrontiert. Als zum Beispiel Paulus, ein Asiate, ein Jude, der seine Ausbildung in Jerusalem gemacht hatte, zu ihnen kam, es war fremd für sie, etwas aus Asien. Aber dann hat er das so gemacht in Athen. Er hat einen Spaziergang gemacht durch die Stadt und dann vor dem Areopag, dem Gerichtshof in Athen damals, hat er erklärt, ich bin durch eure Stadt gegangen und habe einen Altar gesehen mit der Aufschrift, dem unbekannten Gott. Diesen Gott verkündige ich euch. Den Gott von Athen. Ja, es war so. Um 600 vor Christus gab es Pest in Athen. Die Menschen starben dahin wie Fliegen. Und man opferte allen Göttern. Und das war eine große Arbeit, denn es gab in der griechischen Religion sehr viele Götter. Apollo, Zeus und, ja. Angeopfert, die Pest ist nicht weggegangen. Dann haben sie eine Delegation geschickt nach Kreta zu dem weisen Mann Epimenides. Die haben ihn geholt und er ist vor den Areopag getreten und hat gesagt, ihr habt allen Göttern geopfert. Das hat nichts genützt. Folglich habt ihr dem richtigen Gott noch nicht geopfert. macht Altäre, opfert Lämmer und schreibt darauf dem unbekannten Gott. Weil sie kannten ihn ja nicht. Sie kannten nur Zeus und Apollo und so weiter. Und dann haben wir das gemacht und die Pest hat aufgehört. Und Paulus kommt Jahrhunderte später, in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts, findet er einen solchen Altar, kennt die Geschichte, weil er sich eben für die Geschichte der Völker interessiert hatte und kann die Brücke schaffen. Diesen Gott, den ihr ohne ihn zu kennen verehrt, verkündige ich euch. Den Herrn des Himmels, Shang-Di auf Chinesisch, und der Erde. Und hat so die frohe Botschaft Europa gebracht. Also konnte ansetzen an etwas Wissen von dem Schöpfergott, das Vorfahren schon hatten. Und so war das eben auch mit China. Und darum habe ich gedacht, das wäre doch ein Thema, nicht nur für China, sondern für die Schweiz. Weil das müssen wir wissen. Wie können wir wieder in Harmonie kommen mit Gott und wirklich glücklich werden? Und wie kann ich vor Gott stehen, gerecht, dass alle meine Schuld, die Schuld meines ganzen Lebens vergeben ist? Wie kann ich gerecht werden? Ich unter dem Lamm gleich gerecht. Das wünsche ich jedem, der hier ist. Ja, dann wollen wir noch zum Schluss miteinander beten und dann erkläre ich noch etwas zum Apéro.